HR2 Kultur zum Nachhören.
HR2 Kultur. Der Tag. Auf Weltreise.
Und Arne Kapitzer ist im Studio.
Ja, der Schweizer ist schon sehr zurückhaltend in seiner Grundnatur. Das hat damit zu tun, dass wir durch die direkte Demokratie wirklich geimpft sind, dass alle gleich sind. Das heißt, man guckt zu niemandem hoch.
Hey, oh, hey, liebe die, drohle hier, oh.
Es ist sehr genau. Es ist alles, alles funktioniert. Es ist, ich würde schon fast sagen, es ist humorlos gesehen perfektionistisch.
Ich glaube, typisch schweizerisch ist mit einer gewissen Vernunft in Verbindung zu bringen. Es ist einem nicht egal, was andere denken.
Gute Qualität, Pünktlichkeit und Zuverlässigkeit.
Würde jemand kommen und sagen, wir wollen direkte Demokratie in der Schweiz abschaffen, das gäbe ganz klare Mehrheiten dagegen. Kommt man aber und sagt, die Demokratie ist am Verkommen, wir müssen sie stärken, dann sind diese Vorschläge immer recht deutlich gescheitert.
Also, Autonomie und harte Arbeit, dass das Leben eine ernsthafte Sache ist. Das sind Kernelemente der Schweizer Kultur.
Der Tag ist auf Weltreise und macht heute in der Schweiz Station, ausgehend von der Metropole Zürich. Diese Stadt ist Weltspitze, was die Lebensqualität, aber auch die Lebenshaltungskosten betrifft. Sie ist auch in Sachen Umweltschutz und Energiesparen führend, wie wir hören werden in dieser Sendung. Außerdem können Sie hinter die Fassaden der Banken blicken mit uns. Es gibt kaum noch Geheimnisse da übrigens, jedenfalls nicht gegenüber Steuerbehörden. Wir schauen uns außerdem an, wie direkte Demokratie funktioniert und wie Tessiner Beamte die Grenze zu Italien bewachen. Als erstes aber in die Hochalpen. Die sind ja schon rein optisch, die Alpen, von der Luft aus gesehen im Wandel, wo früher viele weiße Flächen waren, von Gletschereis bedeckt, da sind nun graue Geröllfelder, eine Folge des Klimawandels. Wie die Gletscher erforscht werden und wie man die Veränderungen messen kann, das erzählt nun unser Korrespondent Dietrich Karl Meurer.
Das Schweizer Bundesamt für Landestopographie in Bern. Rüdi Bösch ist der Sprecher der Einrichtung, deren Aufgabe es ist, die Schweiz zu vermessen und Landkarten zu erstellen. Begeistert erklärt er eins der Projekte des Amtes. Es ermöglicht eine Zeitreise per Mausklick. Jeder kann online erkunden, wie sich die Schweizer Landschaft verändert hat in mehr als 100 Jahren.
Wir können jetzt sämtliche Karten seit dem 19. Jahrhundert bis heute übereinander legen und man kann dann diese Karten im Laufe der Zeit als Landschaftsentwicklung wie in einem Film ablaufen lassen.
Dörfer haben sich zu Städten entwickelt, Autobahnen wurden gebaut. Auch wenn man auf die Schweizer Bergmassive zoomt, werden Veränderungen sichtbar. Die Gletscher sind geschrumpft. Schaut man auf der Zeitreisekarte den großen Aletsch an, den größten und längsten Gletscher der Alpen, dann wird der Rückgang besonders deutlich.
Wenn man da fokussiert 1854 und dann gleich zurückfährt auf das heutige Jahr, dann sieht man, von hier unten ist jetzt das Ende hier oben.
Mit der Maus zeichnet Rüdi Bösch die Kontur der Gletscherzunge am Bildschirm nach und markiert den Größenunterschied.
Er ist auch heute noch immer imposant, oder? Aber wenn Sie da schauen, das ist noch so ein kümmerlicher Rest im Vergleich mit dem Stand, den er hier hatte.
Die Online-Karte macht auch deutlich, der Schrumpfungsprozess der alten Gletscher nimmt immer mehr Tempo auf, erklärt Rüdi Bösch von Swiss Topo.
Er hat sich in den letzten Jahren beschleunigt, also dass der Rückgang schneller gegangen ist, und zwar sowohl von der Länge her wie eben auch von der Masse her.
Etliche kleinere Gletscher sind auch komplett verschwunden. Die Entwicklung, die auf den Landkarten zu beobachten ist, bestätigt auch Matthias Huss, der Leiter des Schweizerischen Gletschermessnetzes der Technischen Hochschule Zürich ETH.
Absolut, ja. Also wir haben in den letzten 40 Jahren rund ein Drittel der Gletscherfläche in der Schweiz verloren und das ist eindeutig ein Ergebnis des Klimawandels.
Jedes Jahr schrumpfen die Schweizer Gletscher insgesamt um etwa 10 Quadratkilometer. Das ist mehr als die Fläche des Tegernsees. Und die Entwicklung wird auch in Zukunft anhalten, prognostiziert der Zürcher Glaziologe.
Die Klimaszenarien sagen voraus, dass wir einen weiteren Anstieg der Lufttemperaturen haben werden und gleichzeitig auch weniger Schneefall in den Wintern. Das bedeutet, dass die Gletscher sehr wahrscheinlich weiter zurückgehen werden.
Alle 6 Jahre aktualisiert Swisstopo die Landkarten. Die Gletscherschmelze entwickelt sich dabei zu einem der Schwerpunkte, berichtet der Sprecher des Amtes Rüdi Bösch.
Da wird dann mit der Zeit Gelände freigelegt, das vorher unter dem Eis war. Und wir müssen dann diese Stellen, die vom Eis freigelegt werden, dann entsprechend neu dargestellt werden.
Mit Spezialflugzeugen ermitteln die Kartografen das Ausmaß der Veränderungen und passen die Karten entsprechend an.
H2 der Tag ist heute auf Weltreise in der Schweiz. Welche Folgen, Dietrich Karl Meurer, hat denn der Rückgang der Gletscher für die Bewohner der Hochalpenregion in der Schweiz?
Ja, die sind vor allen Dingen nicht nur auf die Schweiz reduziert, denn weltweit wird man diese Folgen spüren. Lassen Sie uns vielleicht da mal im Ausland beginnen, denn das führt zu einem Abschmelzen der Gletscher und damit zum Anstieg des Meeresspiegels. Und die Forscher der ETH Zürich, die sagen, bis zum Jahr 2100, da steigt der Meeresspiegel um 30 Zentimeter bis 100 Zentimeter, also um 1 Meter im Maximum an. Und das sorgt wiederum für Millionen Klimaflüchtlinge. Sie haben aber gefragt nach den Konsequenzen für die Schweiz. Das ist zum einen zum Beispiel die Auswirkungen auf den Tourismus. Die Schweiz lebt ja sehr von den Touristen, die kommen, um die Gletscher, um die Alpenwelt zu sehen. Da wird man schon jetzt sagen können, die Tourismusindustrie wird leiden. Man weiß schon jetzt, die Wasserverfügbarkeit in der Schweiz, die wird sich verändern, denn die Gletscher, die speichern im Winter ja Wasser, da schneit es, da wird das gebunden und im Sommer wird das Stück für Stück abgegeben, wenn es eben auch schmelzt, dieser Gletscher. Man weiß, die Energieversorgung in der Schweiz, die wird sich verändern. Man setzt ja auf auch in einer Energiewende auf die Wasserkraft stärker denn je. Und man weiß, die Stauseen, die beziehen das Wasser aus den Gletschern. Das wird sich ändern. Aber vielleicht das Wichtigste ist, die Zahl der Naturgefahren, die wird zunehmen. Die Landschaft verändert sich, die Hänge werden instabil, nämlich dieser Permafrost, das Eis, das hält auch die Berge zusammen. Wenn das schmilzt, dann knacken da plötzlich Felsen ab. Eine Zeitung schrieb neulich, die Alpen, die bröckeln uns weg. Und dann wird man sehen, dass eben Steinbrüche, Murabgänge sozusagen dann ins Tal brechen mit Folgen, die dann wirklich die Menschen unmittelbar dann tatsächlich dann auch zu spüren bekommen, indem eben Wege zerstört sind, Autobahnen blockiert sind, die Schienen blockiert sind von den Strecken, die quasi durch die Berge führen. Und das ist was ganz Dramatisches. Und man weiß schon jetzt, wenn man baut in den Alpen die Bergbahn, die ja gerade die Touristen, die ja nach wie vor in die Alpen kommen, um die wirklich stabil zu halten und auch die Restaurants in den Bergen, da muss man die Fundamente viel, viel tiefer als bisher machen. Das sind technische Voraussetzungen, die gelöst werden müssen. Und das Ganze macht das Bauen in den Alpen auch viel, viel teurer. Das sind so die wichtigsten Punkte.
Und wie verändert sich die Landschaft hierdurch?
Ja, das sind halt wirklich dann statt vorher eben diese Felsen mit diesen Gletscherzungen, die durch die Täler gehen, werden es tatsächlich richtige Schutthalden. Das wird ja nicht gleich grün. Das ist ja wirklich in großen Höhen. Da fehlt auch der Mutterboden und wir haben wirklich wie so Geröllhalden. Das sieht teilweise aus wie so Mondlandschaften, würde ich das sagen vielleicht. Ne?
Es gibt noch eine andere, etwas makabere Folge dieser Gletscherschmelze, denn das Eis, das zurückgeht, gibt immer mal Mumien frei, die dort Jahrzehnte oder Jahrhunderte eingeschlossen waren. Welche Geschichten tragen diese Eismumien mit sich?
Ja, und das war vor allen Dingen gerade jetzt in den letzten Wochen, weil es ja eben so warm war und die Gletscher da so stark geschmolzen sind, immer wieder das Thema. Und das sind zu Herzen gehende Geschichten, die wir da plötzlich erfahren. Vor 3 Wochen hat man ein Ehepaar entdeckt an einem Gletscher. Das war vor 75 Jahren verschwunden, vermisst gemeldet worden. Und das war ein Ehepaar aus der Schweiz. Die waren dem Vernehmen nach nur mal kurz in die Berge gegangen, um das Vieh zu füttern. Die haben dann 7 Kinder hinterlassen und die wurden von einem auf den anderen Tag zu Vollwaisen und die haben ihr Leben lang immer wieder nach den Eltern gesucht, die konnten sich damit nicht abfinden und vor allen Dingen, sie wollten ihre Eltern bestatten, das konnten sie jetzt tun und es wurde auch vor 2 Wochen gerade noch ein deutscher Wanderer da entdeckt, der war 1987 vermisst worden, also noch als die Mauer stand und auch den kann man jetzt endlich beerdigen und es ist davon auszugehen, dass da noch viele Menschen, Gletscherleichen entdeckt werden. Es gibt eine Liste der Schweizer Polizei, die geht zurück bis ins Jahr 1925 und auf dieser Liste stehen 280 Menschen, die vermisst werden. Das sind nicht alles Leute, die in Gletschern sind, die können auch in Bergspalten gerutscht sein, die können in Seen vielleicht ertrunken sein oder beim Durchqueren eines Gebirgsbaches, aber da kommt im Zuge des Klimawandels, im Zuge dieser Überhitzung und des Abschmelzens der Gletscher doch wahrscheinlich in den nächsten Jahren noch so einiges auf uns zu.
Welche Folgen hat denn der Klimawandel für den Wintersport und den Wintertourismus?
Ja, das geht in die Richtung, was ich gerade schon angesprochen hatte, mit diesen Seilbahnen zum Beispiel. Die müssen stärker ausgebaut werden. Die Schneezeiten letzten Endes, der Klimawandel, die Schneezeiten werden immer kürzer, ist das erstmal das, was man in den letzten Jahren beobachtet. Der Winter beginnt später, die Saison beginnt später und sie hört auch eher auf. Und das Ganze mit diesen vielen Schmelzphasen zwischendurch sorgt auch immer wieder für Lawinen. Das Ganze macht's gefährlich, die Berggebiete, die müssen da enorm aufpassen, die müssen verdichten teilweise die Pisten, die führen auch teilweise Sprengungen durch, dass es da nicht unkontrolliert zu Lawinenabgängen kommt. Auch das alles ganz sicher im Gesamtkontext mit diesen Temperatursteigerungen dann in Verbindung.
Vielen Dank, Dietrich Karlmeurer, bis hier. Wir sprechen gleich noch weiter darüber, wie die Schweiz nämlich versucht, den Klimawandel zu stoppen, indem weniger Energie verbraucht wird. Jetzt aber mal von den etwas unerfreulicheren Folgen des Klimawandels zu einem putzigen Bewohner, der sich zumindest mit diesem Klima noch anfreunden kann, auch wenn er die Hitze noch nicht so sehr liebt. Es ist ein Tier, das Pfiffe ausstößt, als Warnung vor Adler, Fuchs oder Mountainbiker. Die Rede ist vom Murmeltier. Und zu den Wanderern und Beobachtern, die vom Murmeltier fasziniert waren, da gehört auch der Schriftsteller Charles Ferdinand Ramu aus Lausanne dazu. Und hier sind seine ersten Beobachtungen.
Die Bewegungen des Murmeltieres sind sonderbar. Der Gang namentlich ist ein höchst eigentümliches, breitspuriges Watscheln, wobei der Bauch fast oder wirklich auf der Erde schleift. Eigentliche Sprünge habe ich die Murmeltiere niemals ausführen sehen. Sie sind zu schwerfällig dazu. Höchst sonderbar sieht das Tier aus, wenn es einen Kegel macht. Es sitzt dann kerzengerade auf dem Hinterteile, steif wie ein Stock, den Schwanz senkrecht vom Leibe abgebogen, die Vorderarme schlaff herabhängend und schaut aufmerksam in die Welt hinaus. Beim Graben arbeitet es langsam, gewöhnlich nur mit einer Pfote, bis es einen hübschen Haufen Erde losgekratzt hat. Dann wirft es diese, durch schnellende Bewegungen mit den Hinterfüßen, weiter zurück. Und endlich schiebt es sie mit dem Hintern vollends zur Höhle hinaus. Während des Grabens erscheint es häufig vor der Mündung seiner Röhre, um sich den Sand aus dem Felle zu schütteln. Hierauf gräbt es eifrig weiter.
Charles Ferdinand Ramu beschrieb übrigens zu den Klängen der Gruppe Stimmhorn, wie das Murmeltier sich eingräbt und sein Bau macht. Später wird uns das Tier hier noch einmal begegnen. Der Tag auf Weltreise in der Schweiz und unser Korrespondent Dietrich Karlmeurer ist zwar manchmal auf Bergeshöhen, lebt aber in der Metropole Zürich. Und diese Stadt mit ihren 400.000 Einwohnern, Zählt man das Umland hinzu, sind es 1,3 Millionen. Da nimmt man den Klimawandel sehr ernst. Und es waren Forscher der Eidgenössischen Technischen Hochschule Zürich, schon erwähnt, diese renommierte Hochschule, die in den 1990er Jahren die Formel von der 2000-Watt-Gesellschaft erfunden hat. Und das ist ein klimapolitisches Konzept, das Folgendes besagt: Wenn jeder Mensch durchschnittlich nur 2 Kilojoule in der Sekunde verbraucht und 3/4 der Primärenergie aus erneuerbaren Quellen kommt, dann lässt sich die Erderwärmung aufhalten. Und Zürich ist tatsächlich jetzt auf dem besten Weg, eine nachhaltige Stadt zu werden. Im Jahr 2016 setzte ein unabhängiges Institut Zürich auf Platz 1 in der Welt in Sachen Nachhaltigkeit. Möglich ist das unter anderem durch Wasserkraft.
Hier stehen wir jetzt gerade am Wasserkraftwerk am Letten. Das ist 1951 in Betrieb gegangen und zählt also eigentlich als Startpunkt für die nachhaltige und moderne Energieversorgung in Zürich mit Hilfe von Wasser.
Bärbel Zierl vom Züricher Umweltdezernat erzählt stolz von den Anfängen in Sachen Nachhaltigkeit. Dann aber schaut sie auf die aktuellen Vorhaben der Stadt. Vor 8 Jahren stimmten die Züricher in einem Volksentscheid dafür, den Pro-Kopf-Energieverbrauch mehr als zu halbieren.
Wir haben bei gut über 5000 Watt gestartet und sind jetzt 1000 Watt weiter unten bei etwas über 4000 Watt.
2050 soll der Energieverbrauch nur noch 2000 Watt pro Einwohner betragen. Zudem will Zürich den Kohlendioxidausstoß deutlich senken und erneuerbare Energien fördern. Neben Strom aus Wasserkraft und Sonne setzt man zum Beispiel auf die thermische Energie des Wassers des Zürichsees. Mehrere Verbundsysteme mit Wärmepumpen wurden dort installiert, erklärt Martin Krabs vom städtischen Umweltdezernat.
Man nutzt die Wärme des Wassers, um Wärme daraus zu gewinnen. Das heißt, die Temperatur des Wassers wird geringfügig reduziert und daraus gewinnt man Wärme. Im Sommer genau umgekehrt, da kann man die Temperatur des Wassers geringfügig erwärmen und daraus gewinnt man Kälte.
Dank dieser Technologie spart Zürich pro Jahr hunderttausende Liter Heizöl. Auch der hohe Freizeitwert der Stadt ist ein Nachhaltigkeitsfaktor. Es gibt besonders viele Grünflächen und Schwimmbäder. Selbst beim öffentlichen Nahverkehr setzt die Stadt Maßstäbe. Das Netz von Bus, S- und Straßenbahn ist eng gestrickt, sagt Bärbel Zierl vom Umweltdezernat.
Man kann sagen, dass ungefähr alle 300 Meter eine Haltestelle ist. Aber das ist natürlich was, was die Stadt Zürich seit vielen Jahren und Jahrzehnten fördert, den öffentlichen Verkehr auszubauen, das Netz möglichst dicht zu machen, auch den Takt sehr hoch, um die Leute eigentlich zu motivieren, den ÖV auch zu nutzen.
Mit Erfolg. Bus und Bahn sind die beliebtesten Verkehrsmittel in der Stadt. Auch beim Essen setzt Zürich auf Nachhaltigkeit. So bieten die städtischen Kantinen täglich ein klimafreundliches Gericht an.
Was sehr wichtig ist bei der nachhaltigen Ernährung, ist, dass man Produkte aus dem Umland, aus der Region verwendet, dass man saisonale Produkte verwendet und auch eher wenig Fleisch isst. Für die Fleischproduktion ist der Energieaufwand einfach enorm hoch.
Bei all den Maßnahmen setzt Zürich auf Freiwilligkeit, erklärt die Chefin des Umweltdezernats Claudia Nielsen.
Also so die ganz Radikalen mit Abschaffen und Verbieten, die funktionieren ja in der Regel nicht. Da braucht es einen Plan, eine Systematik, aber auch sehr viel pragmatisch. Das machen, was eben möglich ist.
Betriebe werden daher nicht aus der Stadt vertrieben. Auch wenn es mitunter zu Spannungen kommt, sagt die Stadträtin.
Wenn wir also Industrie und Gewerbe, sei es eine Mühle, sei es eine Schreinerei, wenn wir das in der Stadt wollen und damit eben auch kurze Wege, um das geht es ja auch, dann müssen wir diese Konflikte aushalten und austragen.
Alles in allem ein echtes Erfolgskonzept. Doch auch einen Wermutstropfen gibt es in Zürich. Hohe Lebenshaltungskosten, insbesondere teure Mieten, sind ein echtes Problem. Doch, so heißt es von der Stadtverwaltung, daran arbeite man.
Am Ende, Herr Meurer, wurde ja ein heikler Punkt angesprochen. Wissen das gemeint, will Zürich jetzt auch sozial nachhaltiger werden, also zum Beispiel in sozialen Wohnungsbau investieren oder wie war das gemeint?
Ja, genau. Und das wird auch gemacht. Also es werden Häuser gebaut, die zum Beispiel nur für Menschen mit geringeren Einkommen offen sind. Da gibt es tatsächlich auch Riesenbedarf dran, denn wir müssen uns vor Augen führen, trotz des höheren Einkommens in der Schweiz, in Zürich, da werden Mieten für eine Dreiraumwohnung von 2.500, 3.000 Franken bezahlt. Das kann man mit 1:1 locker umrechnen. Und auch Mieten bis zu 7.000 Franken sind in Zürich keine Ungewöhnlichkeit. Und das heißt, Die Ärmeren werden eigentlich immer mehr verdrängt und da muss man enorm viel tun. Was aber auch da mit dieser Nachhaltigkeit verknüpft ist, viele Häuser werden entweder aufgestockt, das heißt, es wird zusätzlicher Wohnraum geschaffen, oder es werden so ein bisschen ältere Häuser, die nicht den Energiestandards entsprechen und die eben noch keine historische Bausubstanz sind, die werden abgebrochen und neue Häuser werden hingebaut. Und das ist total interessant, wenn man zum Beispiel mit der Straßenbahn durch die Stadt fährt, dann sieht man, das ist hier so Pflicht, wo gebaut wird, da werden vorher so Eckprofile aufgestellt, um den neuen Umriss des Gebäudes dann schon zu sehen, obwohl die Bauarbeiten noch gar nicht angefangen haben. Und man sieht an vielen, vielen Straßen, wo so Häuser aus den 50er, 60er Jahren sind, die so an so Genossenschaftsbauten auch bei uns in Deutschland erinnern. Da sieht man, da sind so von den Umrissen ein paar Meter breiter, ein paar Meter höher, dann schon neue Gebäude geplant. Und ich bin gespannt, wie die Stadt in 10 Jahren aussieht.
Wie sieht denn Nachhaltigkeit in so einem normalen Mehrfamilienhaus aus, das neu gebaut wird und wo man sozusagen alles, was heute technisch denkbar ist, einbaut?
Ja, da folgt man diesem Minergie-Standard und es gibt ein Haus, das ist ein Leuchtturm und heißt deshalb auch Leuchtturmprojekt. Von der Stadt ist das mit initiiert, gemeinsam auch mit dem Berner Umweltministerium. Und das wurde in diesem Jahr offiziell eröffnet, im letzten Jahr schon bezogen. Das als erstes und größtes Plus-Energiehaus für mehrere Familien im Kleinen, als Einfamilienhaus oder vielleicht als Doppelhaus gibt es das schon. Und das ist ein Mehrfamilienhaus, quasi mitten in der Stadt. Das ist besonders gut isoliert und spart Energie und es ist mit einer, wie ich finde, sensationellen Solartechnik ausgestattet. Und zwar so, dass es nicht nur den Strombedarf der Bewohner komplett decken kann, sondern zusätzlich auch noch Strom ins Netz einspeisen kann. Und dazu hat man gar kein neues Haus gebaut, sondern ein Haus aus den 80er Jahren genommen, das ein bisschen vergrößert. Größer und höher gemacht zum Beispiel. Und man hat die komplette Fassade mit neuartigen Glas-Solarmodulen versehen. Das sieht so ein bisschen aus wie bei uns die Häuser, die so eine Isolierverschalung bekommen haben. Zusätzlich gibt's noch Solarzellen auf dem Dach. Und das produziert dieses Haus, dieses Leuchtturmprojekt, ausreichend Strom für die 30 Wohnungen darin und auch im Haus sucht man natürlich dann nach Möglichkeiten, den Stromverbrauch auch möglichst gering zu halten. Da hat man alles mit sparsamen Elektrogeräten schon ausgestattet und LED-Beleuchtung. Das kostet natürlich unheimliche Anfangsinvestitionen, aber das soll sich unter dem Strich rentieren. Fakt ist, ein Fünftel des Stroms, das dieses Haus produziert, werden ins Netz eingespeichert. Und dann hat man vor, das hat man aber noch nicht installiert, auf Dach einen großen Akku fest zu montieren, der dann die überschüssige Energie, die tagsüber vielleicht nicht verbraucht wird, speichert für die Nacht. Aber da wollte man erst einmal warten, um genau die Verbrauchsmengen zu analysieren. Und was noch dazu gehört, ist auch die Heizenergie. Da hat man eine Reduzierung sich vorgenommen, um mehr als 80%. Das Haus ist enorm gut isoliert. Es gibt ein Lüftungssystem, dass da nicht Wärme im Winter irgendwie unnütz durchs offene Fenster rausgeblasen wird. Und es gibt Wärmetauscher, die eben in Boden eingelassen sind und da quasi die Energie aus dem Boden holen. Ähnlich wie das auch eben schon angesprochen wurde in dem Beitrag mit dem warmen Wasser aus dem See.
Also ein Musterhaus als sogenanntes Leuchtturmprojekt, kein Leuchtfeuer obendrauf, sondern eben ein mustergültiges, vielleicht weit ausstrahlendes und die Schweizer Industrie auch förderndes beim Export dieser Technologienhaus. Nachhaltigkeit heißt ja nicht nur, also Plusenergie, Energie vielleicht sogar im Hause abgeben, sondern auch Rohstoffe rückzugewinnen. Und ich kann mir vorstellen, dass die ordentlichen Schweizer da besonders gründlich auch dabei sind, Müll zu trennen und Rohstoffe wieder zu verwerten.
In der Tat, das ist so. Und das sage ich als jemand, der in Deutschland schon immer meinte, er ist besonders gut und besonders sorgfältig beim Mülltrennen, also der also wirklich dann beim Geschirr abwaschen hinterher auch noch die Plastikpackungen abgewaschen hat. Und da wurde ich sogar verspottet schon von Besuchern aus dem Ausland, der dann sagte irgendwie, ihr wascht sogar euren Müll ab in Deutschland, ihr seid ja wirklich verrückt. Aber jetzt sage ich eher, die Schweizer sind verrückt und das im positiven Sinne, denn die trennen Dinge, da wäre ich nicht drauf gekommen, die zu trennen. Die trennen zum Beispiel Pappe und Papier. Oh. Und das macht tatsächlich Sinn. Man muss also in der einen Woche Pappe rauslegen vor die Tür und die andere Woche dann Papier, weil zum Beispiel die Qualitäten so unterschiedlich sein und man eben aus diesem Gemisch aus Pappe und Papier, so wie wir es in Deutschland meistens sammeln, eben nicht so gutes Altpapier machen kann wie aus reinem Zeitungspapier, was da abgelegt wird. Und die Pappe wird eben getrennt gesammelt und dann wird bei den Kunststoffen alles, was wir in den gelben Sack hauen in Deutschland, das wird getrennt nach PET-Flaschen, das wird getrennt in diese, ja, ich sag jetzt mal so Shampoo-Flaschen zum Beispiel, das ist so ein Weichplastik und Aluminium sowieso, Blechdosen extra, da gibt's also viele, viele Behälter und das machen die Schweizer vor allen Dingen freiwillig. Da gibt es nicht etwa ein Pfand für die Pfandflaschen, für die Plastikflaschen, so wie bei uns, sondern die machen das freiwillig und mit einer großen Begeisterung und mit einem, wie ich finde, ziemlich interessanten Ergebnis, denn ich habe mal nachgeschaut, in Zürich allein ist die Recyclingquote für den Abfall 43%, also alle Wertstoffe, Papier, Karton, Glas, Konserven, wird also alles so rausgerechnet, 43%. Und ich habe da mal verglichen, in Deutschland, da sagten zwar die offiziellen Zahlen 80%, aber da wird nicht so ganz genau gesagt, ob die 80% tatsächlich stimmen, denn dann würden wir ja deutlich besser liegen. Die Experten, die sich damit beschäftigen, die sagen 31-41%. Also ein bisschen können wir da von den Schweizern auf jeden Fall lernen.
Übermorgen beginnt in Zürich das größte Techno-Festival der Welt. Und auf der Website habe ich gelesen, die Love-Mobile, also die Trucks mit Tausenden von Watt, mit wummernden Bässen und Musik, fahren mit Ökostrom. Gelingt es dieser Stadt Zürich auch solche großen Feste, ja, wo auch immer viel Müll anfällt, auch nachhaltig zu organisieren, nach Ihrem Eindruck?
In der Tat, da fällt viel Müll an bei der Street Parade. 90 Tonnen Abfall waren das im letzten Jahr. Und ich gehe davon aus, das wird die erste Street Parade, die ich selbst sozusagen miterleben werde als Reporter. Man geht davon aus, dass das natürlich wieder viel Müll gibt, aber diesmal gibt es eine extra Abgabe. Da soll 1 Franken pro verkauften Getränk extra sozusagen abgezweigt werden für Abfallbeseitigung, für den Umweltschutz. Und ich gehe davon aus, bei allen Feierlichkeiten, die ich jetzt in der Schweiz hier erlebt habe, sei es das Jazzfest in Montreux, wo ein großes Volksfest draus gemacht wurde, rund um die Konzerte, das ist alles so perfektioniert organisiert, da werden selbst die Getränkestände, die da aufgebaut werden, noch außen die Abschlusskanten nochmal gestrichen, damit das wirklich schön aussieht. Und ich gehe davon aus, dass ich da eine Lehrstunde in Organisation eines Großevents erleben werde am Samstag, ja.
Von der Street Parade jetzt zurück in die Hochalpen zur Natur. Diesmal schildert der Schriftsteller Ramü, was und wie das Murmeltier frisst.
Frische und saftige Alpenpflanzen, Kräuter und Wurzeln bilden die Nahrung des Murmeltieres. Zu seiner Lieblingsweide gehören Schafgarbe, Bärenklau, Grindwurzel, Löwenmaul, Alpenwegerich und Wasserfenchel. Doch begnügt es sich auch mit dem grünen, ja selbst mit dem trockenen Grase, welches seinen Bau zunächst umgibt. Mit seinen scharfen Zähnen beißt es das kürzeste Gras schnell ab, erhebt es sich auf die Hinterbeine und hält die Nahrung mit den Vorderpfoten, bis es dieselbe gehörig zermalmt hat. Zur Tränke geht es selten, auch trinkt es viel auf einmal, schmatzt dabei und hebt nach jedem Schlucke den Kopf in die Höhe, wie die Hühner oder Gänse. Nach allen Beobachtungen scheint es festzustehen, dass das Alpenmurmeltier ein Vorgefühl für Witterungsveränderungen besitzt. Die Bergbewohner glauben steif und fest, dass es durch Pfeifen die Veränderungen des Wetters anzeigt und sind überzeugt, dass am nächsten Tage Regen eintritt, wenn das Tier trotz des Sonnenscheins nicht auf dem Berge spielt.
Der Tag in HR2 Kultur heute, eine Sendung über und aus der Schweiz. Das ist ein Land, das eine jahrhundertelange demokratische Tradition hat, Eine Einschränkung gibt es allerdings und das zeigt zurzeit auch eindrucksvoll der neue Kinofilm Die göttliche Ordnung. Es dauerte bis 1971 im Kanton Appenzell Innerrhoden sogar bis 1990, bis Frauen auf allen Ebenen auch wirklich stimmberechtigt waren. Aber insgesamt die direkte Demokratie, die Tatsache, dass das Volk selbst Gesetzesinitiativen beginnen und über alles abstimmen kann, vom Sportplatz bis zum Atomkraftwerk, das macht die Schweiz zu einem demokratischen Musterland. Wie funktioniert das? Und wie finden die Schweizerinnen und Schweizer dieses System?
Das Prinzip ist gut.
Natürlich, das ist sehr gut. Die Mehrheit bestimmt, oder?
Ich finde das sehr gut. Also im Großen und Ganzen hat der Bürger schon sehr viel Rechte bei den Abstimmungen.
Ich bin schon überzeugt, aber ich denke, es ist wichtig, dass es geschichtlich länger wächst. Man kann es nicht einfach irgendwo einführen. Man muss die Leute wie dahin bringen, dass sie es verstehen auch.
Diese nicht repräsentative Umfrage zeigt, die Schweizer stehen hinter dem System der direkten Demokratie in ihrem Land. Und das bestätigt auch der Politologe Daniel Kübler vom Zentrum für Demokratie in Aarau.
Die direkte Demokratie an sich wird von niemandem ernsthaft in Frage gestellt. Es gibt keinen Zweifel, dass die absolute Mehrheit der Bevölkerung das gut findet.
Auf allen Staatsebenen, also von der Gemeinde über die Kantonsebene bis hin zu Verfassungsfragen, können die sogenannten Stimmbürger Sachfragen abschließend entscheiden. Das gibt es in keinem anderen Staat der Welt. Daniel Kübler erklärt, die Volksabstimmungen werden dabei nicht von der Regierung ausgelöst.
Sondern das sind einerseits Volksabstimmungen, die aufgrund von Verfassungsbestimmungen automatisch stattfinden müssen, wenn es zum Beispiel um Verfassungsänderungen geht, oder die von Bürgerinnen und Bürgern verlangt werden können, indem sie Unterschriften sammeln, beispielsweise in Form eines Referendums gegen ein vom Parlament beschlossenes Gesetz oder in Form einer Volksinitiative. Das ist ein neuer Vorschlag, der eingebracht werden soll und über den dann auch abgestimmt wird.
Für internationale Aufmerksamkeit sorgten Abstimmungen etwa über ein Bauverbot für Minarette oder die Begrenzung der Zuwanderung. Das legt den Schluss nahe, dass von der direkten Demokratie vor allem Populisten profitieren. Politologe Daniel Kübler meint dazu:
Ein Argument der populistischen Bewegung ist ja auch immer zu sagen, die Elite hört nicht auf uns, macht was sie will. Mit direktdemokratischen Instrumenten ist das nicht möglich, denn die Populisten können sagen, was sie wollen, können das dem Volk vorlegen. Und wenn das Volk das nicht will, dann müssen auch die Populisten sehen, dass sie offensichtlich da auf dem Holzweg sind.
Lassen sich aber auch hochkomplexe Fragestellungen, wie etwa eine Entscheidung für oder gegen eine Energiewende, auf Vorlagen mit einem einfachen Ja-Nein-Modus reduzieren? Demokratieforscher Daniel Kübler sagt ja.
Die Vorlage wird von Eliteakteuren ausgearbeitet, wird auch in einem Verhandlungsprozess zwischen den großen politischen Lagern dann eben auch durchdiskutiert und im Parlament vorgestellt. Das ist ja in der Repräsentativdemokratie nicht anders. Und dass man diese Frage, die das Parlament letztlich beantworten kann, auch dem Volk vorlegt, da sehe ich eigentlich keine Schwierigkeiten.
Viele sehen das Schweizer System als Vorbild. In einem internationalen Vergleich des Zentrums für Demokratie landet das Land dennoch nicht auf dem Spitzenplatz.
Wenn Sie jetzt nach einer Rangliste fragen, dann rangieren in unserem Demokratiebarometer in der Regel die skandinavischen Demokratien sehr hoch. Der Schutz des Rechtsstaates, die soziale Gleichheit zum Beispiel ist dort viel stärker ausgeprägt.
Auch stößt die direkte Demokratie immer wieder an ihre Grenzen. Die Annahme des Minarettbauverbots sorgte zum Beispiel für Konflikte mit dem Grundrecht auf Religionsfreiheit.
Dietrich Karl Meurer über die direkte Demokratie in der Schweiz. Und hier der Kommentar des Schweizer Kabarettisten Gabriel Vetter.
Der Schweizer ist beim Abstimmen. Der ganze Tag lang ist der Schweizer am Abstimmen. Abstimmen, 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 abstimmen. Direkte Demokratie ist eben hure riese Scheissbütz. Und was eben viele nicht verstehen, direkte Demokratie heisst, die Mehrheit hat immer Recht. Immer. Die Deutschen unter Ihnen verstehen das vielleicht nicht so ganz. Ein kleines Beispiel für die Deutschen. Nehmen wir mal Schiller als Beispiel. Friedrich Schiller. Schiller, Fritz, die Glocke, Bim Bam. Deutscher Nationaldichter. Also, wenn man einfach mal aus einer Laune heraus in einer Volksinitiative in der Schweiz darüber abstimmen lassen würde, jetzt sagen wir mal als Beispiel, ne, ob, sagen wir mal, Friedrich Schiller nur einen Hoden gehabt hatte oder nicht. Ne, einfach mal als Beispiel. Ne. Und die Mehrheit des Schweizer Souveräns dann sagen würde, ja, natürlich. Der Schiller Fritz hat nur einen halben Hoden gehabt und ein dummes Ich ist er auch gewesen. Ne. Dann wäre dieser einhödige Friedrich Schiller ab sofort literaturwissenschaftlich, historisch und juristisch bindend. Ne? Da könnten die teutonischen Bildungsbürger noch so empört sein, weil der helvetische Souverän hat das so entschieden und dann ist das so. Ne? Dasselbe bei der Mathematik, wenn man den Souverän fragen würde, den helvetischen, lieber Souverän, auf einer Skala von 1 bis 10, was ergibt 5 plus 9? und der Schweizer Souverän dann antworten würde, ja, 35, das ist doch ganz klar, dann wird dieses Resultat 35 in der Verfassung verankert und basta. So funktioniert nun mal eine gesunde, direkte Demokratie. Da kann der Deutsche noch so mit seinem Taschenrechner rumfuchteln, weil in der Schweiz zählt eben noch der Mensch. Der Mensch, nicht der Taschenrechner, der Mensch. Handarbeit, gutes, altes Schweizer Handwerk. In der Schweiz schlagen wir auch unsere Kinder nach wie vor von Hand. Da brauchen wir doch keine Maschinen da für Siemens oder weiss der Gucker was. Ja, und dann, wenn wir solche Sätze sagen oder auch mit dem Protestgrillen in Aarburg, da kommen sie überall mit Menschenrechte in der Schweiz, Menschenrechte. Meine, Entschuldigung, aber zuerst einmal. Ein Mensch, was ist das? Das ist eine Frage der Definition. Solange wir in der Schweiz noch nicht darüber abgestimmt hat, was das ist, ein Mensch, solange ist das noch gar nicht.
Und im Übrigen ist ja das, was ein Mensch ist, möglicherweise auch eine kantonale Frage. Aber Herr Meurer, am Anfang von Vetters satirischem Beitrag klang ja deutlich an, viele Leute sind offensichtlich der vielen Abstimmungen müde. Wie viele Leute beteiligen sich denn an den Volksabstimmungen so im Durchschnitt inzwischen?
Das ist ganz unterschiedlich, je nachdem, welche Frage auf dem Tableau ist. Und das ist vielleicht auch vergleichbar mit dem Interesse an politischen Fragen auch bei den Deutschen. Quasi, wenn es etwas ist, was direkt meine Nachbarschaft betrifft, ob da vielleicht ein Kindergarten hingebaut wird oder das Sportstadion saniert wird und ich muss da selbst hinterher für mit aufkommen finanziell, dann interessiert das natürlich mehr. Wenn das eine Frage ist, die ein bisschen weiter weg scheint, die möglicherweise auch vollkommen klar ist, was dabei rauskommt bei dieser Entscheidung und auf meine einzelne Stimme kommt es vielleicht nicht drauf an, dann gehen da schon mal weniger hin. Aber tatsächlich bei vielen Umfragen ist es so, beziehungsweise bei vielen Abstimmungen ist es so, zum Beispiel die Massenauswanderungsinitiative, da ging es um die Zuwanderung, da war eine besonders hohe Beteiligung von 56,6%. Das heißt, fast jeder Zweite ist da auch nicht hingegangen. Also bei aller Überzeugung für das System, so ganz rege ist die Beteiligung dann auch nicht immer.
Sie haben gerade Massenauswanderung gesagt. Das gab es mal eine Massenauswanderung?
Oder meinen Sie Massenzuwanderung?
Ich denke auch Masseneinwanderung. Also man hat die Zahl der Einwanderung versucht zu begrenzen. Hat das funktioniert bisher? Das war ja vor etwa 3,5 Jahren, Anfang 2014, glaube ich.
Ganz genau. Im Februar 2014 war diese Abstimmung und die wurde ganz knapp mit 50,3% angenommen von eben 56% der Schweizer Stimmbürger. Da ging es darum, dass man die Zuwanderung, also nicht die Auswanderung, die Zuwanderung begrenzt durch jährliche Höchstzahlungen und Kontingente. Und da hat man denjenigen, die das entsprechende Gesetz dann nämlich ausarbeiten mussten, die Regierung und das Parlament, denen ein mächtiges Kopfzerbrechen auch bereitet. Denn das Gesetz, und das ist eben Grundlage dieser Volksabstimmung hier in der Schweiz, das Ergebnis einer Volksabstimmung darf natürlich andere bestehende Gesetze und auch Verträge möglicherweise mit Nachbarstaaten, in diesem Falle mit der EU, natürlich nicht tangieren oder das muss alles neu verhandelt werden. Und dann hat man wirklich 3 Jahre diskutiert und beratschlagt, wie man da eine Lösung findet. Und die Lösung, die gefunden wurde, Anfang des Jahres dann vorgestellt wurde, das ist eine ziemlich moderate Umsetzung der Initiative. Und die damals diese Volksabstimmung initiiert haben, die angestoßen haben, nämlich die SVP, die ist gar nicht damit zufrieden. Und da kommt es nämlich zu einem Punkt, dass auch das Volk, nämlich alle, die dafür gestimmt haben, die fühlen sich nämlich jetzt eigentlich verraten, wie das manch einer vielleicht auch in Deutschland sagt, von der Bundesregierung. Und da hat man das aber hier in der Schweiz, direkte Demokratie, das Volk hat abgestimmt und das Ergebnis ist doch gar nicht so das, was man sich vielleicht erwartet hat mit dem Kreuzchen am Abstimmungssonntag.
Nun gibt es etwas, was in eine ähnliche Richtung geht, auf kantonaler Ebene im Tessin. Da wurde, ich glaube, letztes Jahr über ein Verbot des Burka-Tragens abgestimmt und es ist dann auch so beschlossen worden. Welche Auswirkungen hatte das bisher?
Na, abgestimmt wurde schon vorher. Letztes Jahr trat das in Kraft, dieses Gesetz. Und das sieht tatsächlich vor, dass Verschleierungen im öffentlichen Raum nicht nicht statthaft sind. Und das betrifft eben eine Burka zum Beispiel. Aber das betrifft zum Beispiel auch Fußballfans, Radikale oder Autonome, die bei einer Demonstration sind. Die dürfen sich da nicht verschleiern. Und das heißt allgemein das Gesetz Verhüllung im öffentlichen Raum. Und wenn man schaut im Tessin, was hat sich da jetzt verändert? Ein Jahr nach diesem Gesetz, da muss man sagen, nicht viel. Denn vorher waren nämlich auch schon wenig Frauen zum Beispiel mit Burka zu sehen. Und wenn, dann waren das nicht Menschen, die in der Schweiz leben im Tessin, sondern dann waren das Touristen aus arabischen Ölstaaten, die man ja natürlich weiterhin gern haben möchte. Und ich habe mal nachgefragt in Tessin, es wurden in diesem ersten Jahr 7 Bußgelder verhängt. Das ist also eine verschwindend geringe Zahl für diese großen, emotional geladenen, aufgeladenen Diskussionen davor und auch im Umfeld der Abstimmung. Aber es ist dort jetzt erst einmal das Gesetz und es gibt auch Initiativen, die das auf Bundesebene sozusagen schweizweit umsetzen wollen.
Sie waren, Herr Meurer, in der letzten Zeit öfter im Tessin. Sie haben auch für H2 Kultur über das Filmfestival von Locarno berichtet. Jetzt waren Sie dort, glaube ich, auch bei den Grenztruppen und haben geguckt, wie sieht das an der schweizerisch-italienischen Grenze aus. Es gab ja vor einigen Wochen an der österreichisch-italienischen Grenze am Brennerpass geradezu militärische Absicherung gegen vermeintliche oder tatsächliche Flüchtlingsdurchbruchversuche. Wie sieht das dort im Tessin aus?
Ja, ich war gestern Abend mit einer Beamtin des Grenzwachschutzregiments unterwegs und da wird sehr, sehr genau gesichert, die Grenze. Sie sagte mir, im Wald wird kontrolliert, auf den Straßen wird kontrolliert, an den Grenzübergängen. Und ich war mit ihr selbst bei solchen Kontrollen in Zügen, und zwar gleich in mehreren unterwegs. Und tatsächlich, da fahren die Züge ein am Grenzbahnhof von Chiasso und dann gehen da vorne und hinten in den Zügen die Mitarbeiter des Grenzwachschutzes in die Züge rein und laufen wirklich mit einer Blitzgeschwindigkeit durch die Züge, schauen, wer sitzt da, sieht der irgendwie verdächtig aus in dem Sinne, dass er möglicherweise keine Einreisepapiere hat, dass er möglicherweise aber auch, da geht es nicht nur um Migration, da geht es zum Beispiel auch um möglicherweise Drogenkuriere, die da Drogen mit in die Schweiz bringen oder möglicherweise auch andere verbotene Dinge, Zollvergehen. Und dann wird gecheckt und dann wird ganz schnell kontrolliert, damit der Zug möglichst auch nicht zu viel Verspätung hat, wenn es weitergeht. Und dann werden diejenigen erst einmal rausgeschickt und werden dann draußen kontrolliert. Und ich habe das erlebt, das war schon sehr zu Herzen gehend. Da waren zwei mit schwarzer Hautfarbe, die hatten gar keine Papiere dabei, die hatten so ein paar Papierzettel, da waren Kopien drauf von Dokumenten und die hatten nichts weiter. Die wurden also da sofort rausgefischt und man sagte mir bei diesem Grenzwachregiment, dass man pro Tag 40 bis 60 Einreisende da ohne Papiere da aufgreift. Das sei deutlich weniger als noch im letzten Jahr oder noch im Herbst 2015, aber es passiert kontinuierlich und man sei sehr, sehr genau dabei zu kontrollieren, dass man da irgendwie ohne Papiere nicht reinkommt. Und dann werden natürlich die da aufgegriffen werden, die werden erfasst, die müssen Fingerabdrücke abgeben, die müssen dann sich erklären, wo sie herkommen, was sie machen wollen. Und dann übergibt man die weiter an die Behörden der Schweiz und dann wird entschieden, ob die möglicherweise eine Chance haben, in der Schweiz einen Asylantrag zum Beispiel zu stellen oder ob die dann wieder zurück nach Italien geschickt werden. Auch das passiert jeden Tag.
Vielen Dank, Herr Meurer, bis hier. Unser nächstes Thema wird dann ein wirtschaftliches sein, die Banken. Und wir kommen noch einmal ein drittes und letztes Mal zum grüßenden Murmeltier, einem Wesen, das sich an keine Grenze zu halten braucht, jedenfalls an keine Staatsgrenze. Und der Schriftsteller Ramü beobachtet hier, wie es sich auf die Herbst- und die Winterzeit einstellt.
Wie die meisten Schläfer sind die Alpenmurmeltiere im Spätsommer und Herbst ungemein fett. Sobald nun der erste Frost eintritt, fressen sie nicht mehr, trinken aber noch viel und oft, entleeren sich sodann und beziehen nun familienweise die Winterwohnungen. Vor Beginn des Winterschlafes wird der enge Zugang zu dem geräumigen Kessel auf eine Strecke von 1 bis 2 Meter von innen aus mit Erde und Steinen, zwischen welche Lehm, Gras und Heu eingeschoben werden, geschickt und fest verstopft, so dass das Ganze einem Gemäuer gleicht, bei welchem das Gras gleichsam den Mörtel abgibt. Durch diese Vermauerung wird die äußere Luft abgeschlossen und im Innern durch die Ausstrahlung des Körpers selbst eine Wärme hergestellt, welche etwa 8 bis 9 Grad Rheomyr beträgt. Der mit dürrem, rotem Heu ausgepolsterte und ringsum ausgefütterte Kessel bildet für die ganze Gesellschaft das gemeinsame Lager.
Ramü mit der Musik von Stimmhorn. Der Tag ist auf Weltreise und heute in der Schweiz. Und wenn Deutsche dieses Stichwort hören, kommt ihnen sofort ein weiteres in den Kopf: Bankgeheimnis. Inzwischen ist davon allerdings gar nicht mehr so viel übrig, denn zwar bleibt der Kunde geschützt, aber die Steuerbehörden der Heimatländer werden inzwischen von Schweizer Banken über bestimmte Kontobewegungen informiert, so wie das auch in anderen OECD-Ländern, also den wohlhabenden westlichen Ländern, üblich ist. Ein Rück- und Ausblick aufs Bankgeheimnis.
Für Schweizer Banken war es ein erfolgreiches Geschäftsmodell. Sie halfen ihren ausländischen Kunden dabei, Gelder vor den heimatlichen Steuerbehörden zu verstecken. Nach Enthüllungen in der Presse, dem Auftauchen von Daten-CDs und dem politischen Ruf nach mehr Transparenz im Finanzsektor ging es dem Schweizer Bankgeheimnis jedoch zunehmend an den Kragen. Wurden bislang Daten nur auf Anfrage weitergegeben, so beteiligt sich die Schweiz nun, genau wie rund 100 weitere Länder, am von der OECD ausgearbeiteten automatischen Informationsaustausch. Damit sind in der Eidgenossenschaft die goldenen Zeiten für Steuerflüchtlinge definitiv vorbei. Thomas Sutter von der Schweizerischen Bankiervereinigung Swiss Banking erklärt, was wie weitergeleitet wird.
Alle Bankkonten, Daten, Erträge, Kapitalgewinne etc. werden von den Schweizer Banken an die schweizerische Steuerbehörde geliefert und von dort in die Ursprungsländer der Kunden. Die Kunden müssen nicht zustimmen, weil es besteht ein Staatsvertrag zwischen der Schweiz und den jeweiligen europäischen Ländern. Und die Kunden wissen das, man hat die Kunden schon lange informiert. Von dem her dürfte kein Kunde überrascht sein.
Die Daten werden von den Banken ein Jahr lang gesammelt und dann erst gemeldet. Informationen zu Einkäufen, Anlageformen etc. werden nicht weitergereicht. In Schweizer Bankhäusern unterscheidet man deshalb jetzt das steuerliche Bankgeheimnis, das gefallen ist, und den Privatsphärenschutz, der weiterhin gewährleistet sei. Vor dem Start des Informationsaustausches haben ausländische Bankkunden vermehrt ihre Konten offengelegt. Doch, so betont Thomas Sutter von Swiss Banking, nur wenige haben sich aus der Schweiz verabschiedet.
Die Zahlen zeigen klar, dass die Kunden im Großen und Ganzen geblieben sind, dass die Kunden also wissen, dass die Qualität, die Kompetenz, die Dienstleistungen der Schweizer Bank in der Schweiz nach wie vor gut sind, auch wenn das steuerliche Bankgeheimnis nicht mehr gilt. Selbstverständlich hat es kleine Abflüsse gegeben, das ist meistens dann, wenn die Kunden ihre Steuerschuld beglichen haben.
Bei der globalisierungskritischen Organisation Public Eye begrüßt man generell, dass der Finanzsektor durch den Informationsaustausch transparenter wird. Public Eye-Finanzexperte Olivier Longchamp befürchtet aber, dass es auch künftig möglich sein wird, bestimmte Gewinne vor dem Fiskus zu verstecken.
Die Steuerbehörden bekommen jetzt auch wirklich die Informationen, wer hat was auf welchem Bankkonto, auch im Ausland. Es gibt aber bestimmte Schlupflöcher noch. Diese Schlupflöcher sind zum Beispiel für Leute, die wirklich viel Geld haben, für Leute, die Milliarden in der Schweiz anlegen. Es geht um spezielle Finanzkonstrukte, spezielle Finanzprodukte, die es dann auch ermöglichen, diese automatische Information umzugehen.
Stark kritisiert Olivier Longchamp die USA, also das Land, das gegen Schweizer Banken Bußgelder in Milliardenhöhe verhängt hatte, weil sie amerikanischen Steuerpflichtigen halfen, ihr Geld zu verstecken. Ausgerechnet die USA beteiligen sich nicht in vollem Umfang an dem neuen System.
Die Vereinigten Staaten machen aber da nur ganz begrenzt mit. Und grundsätzlich ist es so, dass sie diese Steuerdaten nicht liefern, aber bekommen. Und das ist natürlich ein Problem.
Welche Rolle die USA künftig beim Kampf für mehr Steuerehrlichkeit spielen werden, muss sich erweisen. Für die Schweiz jedenfalls gilt, der neue automatische Informationsaustausch macht es ausländischen Steuerbetrügern im Alpenland schwer.
Wie ist das denn für die Finanzwirtschaft der Schweiz, Herr Meurer? Hat die sich jetzt erfolgreich wirklich, wie Sie es auch dargestellt haben, schon umgestellt? Oder bleiben da noch Reste, die die Schweiz zu einer Steueroase machen und Steuergelder aus vielen Ländern immer noch anzieht?
Ich habe eine schöne Formulierung gefunden, und zwar wurde da gesagt, das Bankgeheimnis ist löchrig wie ein Schweizer Käse, ganz im Gegensatz zu dem sicheren Hafen für unversteuerte Gelder in der Vergangenheit. Es ist so, dass ja natürlich viele, die da möglicherweise unversteuerte Gelder angelegt haben, die ja nicht einfach so kündigen können, wenn das zum Beispiel über mehrere Jahre gebundene Festgeldkonten sind. Das ist also nicht möglich, aber ich habe zum Beispiel gefunden, bei der Bilanz der Großbank UBS im letzten Jahr, da hat man einen milliardenschweren Abfluss sozusagen verzeichnet. Das heißt, kurz bevor dieser Datenaustausch in Kraft tritt, denn noch ist das sozusagen dieses erste Jahr, wo das stattfindet, da konnte man ja noch möglicherweise das Geld abziehen, wenn man es denn nicht auf Jahre gebunden hatte. Viele, heißt es, schichten um. Die nutzen entweder solche Konstrukte, die gerade der Vertreter von Public Eye angesprochen hatte, oder man flüchtet zum Beispiel in Gold, kauft Gold, lässt das in der Schweiz liegen. Wir müssen mal abwarten, wie die Jahresbilanzen der Banken ausfallen. Insgesamt ist es natürlich so, dass die Banken Druck spüren und nicht nur wegen dieser Bankgeheimnisänderung, sondern eben auch wegen der vielen Veränderungen. Der Bankensektor ist so stark reguliert wie noch nie. Es gibt Druck, sich irgendwie einzustellen auf das, was da mit diesen mit dem Fintech, mit den digitalen Finanzmärkten auf die Banken zukommt. Da kommen neue Player. Die Banken sind nicht mehr die einzigen, die sich in diesem Sektor des Geldvermittelns, des Geldübertragens, des Geldanlegens beschäftigen, sondern da müssen sie sich insgesamt aufstellen. Sie haben in den letzten Jahren viele Mitarbeiter entlassen, aber es gibt auch immer wieder Neueinstellungen in anderen Bereichen dann bei den Banken. Es sind schwere Jahre für die Banken, aber zum Beispiel jetzt die zwei größten Schweizer Banken, die Credit Suisse und die UBS, die haben eigentlich, wie ich finde, sehr, sehr gute, solide Finanzen für das erste halbe Jahr erstmal vorgelegt, jetzt gerade vor wenigen Wochen.
Wenn wir mal auf die Wirtschaft insgesamt gucken, der Schweizer Franken wurde ja vom Euro abgekoppelt. Er stieg dann sehr stark an. Das bedeutet, Schweizer Produkte sind im Ausland teurer und der Urlaub in der Schweiz wird dann entsprechend auch teurer in Relation zum Euro. Wie steuert die Schweiz durch dieses schwere Wasser?
Wie ich finde, sehr, sehr gut. Es war von einem Frankenschock die Rede. Man hat befürchtet, dass es da Massenentlassungen gibt, dass da wirklich der Tourismussektor einbricht. Und tatsächlich alle Kurven, die man da sozusagen über die Monate nach dieser Freigabe des Wechselkurses gesehen hat, die zeigten da eine Delle oder ein Hochschnellen, je nachdem, wie die Perspektive angesetzt wurde. Insgesamt aber sind das ganz solide Zahlen, die momentan da wieder immer wieder veröffentlicht werden. Die Arbeitslosigkeit, die Schweiz-internen Zahlen, die abweichen von den internationalen Statistiken, momentan etwa 3%. Da kann man ganz zufrieden sein. Die große Entlassungswelle, die hat nicht stattgefunden. Aber viele Unternehmen haben vor diesem Hintergrund, vor dieser Unsicherheit überlegt, ob sie nicht einen Teil ihrer Geschäftsaktivitäten stärker denn je ins Ausland verlegen, sich damit unabhängiger machen, zum Beispiel von diesem Währungsgefälle. Denn das ist ja nicht sicher. Das kann auch in Zukunft sich ganz schnell wieder ändern. Momentan ist der Frankenwert wieder gesunken. Da sind wieder alle bei der Tourismusbranche ganz happy, dass da möglicherweise doch wieder mehr Touristen kommen. Das Tourismusgewerbe hat es deutlich gespürt. Ich würde sagen, das liegt aber nicht nur an den Währungen, denn die Schweiz ist so oder so teuer. Und ich finde, dass zum Beispiel im unteren Preissegment manche Dinge dann auch vielleicht mal überdacht werden müssten, die Konzepte umgestellt werden müssten und man da vielleicht auch wieder attraktiver werden müsste, vielleicht für Touristen aus dem Ausland.
Herzlichen Dank, Dietrich Karl Meurer, dass Sie uns die Schweiz und auch Zürich so nahe gebracht haben, auch persönlich. Ich heiße Arne Kapitza und zum Ausklang trägt die Gruppe Schule der Unruhe ihren Schweizer Psalm vor.
Unsere Uhren, unser Bier, unsere Alpen, unsere Japaner, unsere Enzians, unsere Grillplätze, unsere Vereine, unsere Homosexuellen, unsere Traditionen, unsere Flüsse, unsere Demonstrationen, unsere Seen, unsere Geschichte.